Das bedeutet, wenn ich heute irgendwo auf der Welt unterwegs bin und ich sehe einen Volkswagen, der halt in den letzten 5 Jahren gebaut wurde, dann fährt darin ein Stück Technologie aus Bochum.
Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
Heute geht es bei uns um die Autos der Zukunft. Autos, die immer intelligenter werden, die digital sind, vernetzt und hoffentlich auch immer sicherer. Die Bochumer VW-Tochterfirma Volkswagen Infotainment arbeitet genau an solchen Themen. Und bei mir ist Tobias Najib, einer der Geschäftsführer von Volkswagen Infotainment, und ich freue mich sehr, dass du da bist, Tobias.
Ja, Ulf, danke, ich freue mich auch.
Ja, und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin WAZ-Wirtschaftsredakteur. Ja, wie gesagt, ich finde es wirklich klasse, dass wir hier sprechen können, weil ich euer Unternehmen sehr spannend finde, die Themen, die ihr habt und ja das Umfeld, in dem ihr euch bewegt. Ihr seid Teil eines riesigen Konzerns, nämlich Volkswagen, und ihr seid auch verantwortlich für ein Bauteil, das in jedem Neuwagen von VW-Autos steckt, also VW-Konzernautos. Das kann auch ein Audi sein, auch ein Porsche sein, auch ein Seat sein. Das
ja, ganz gibt's genau.
Halt ganz, ganz viele, und insofern überall ist so ein bisschen ein Stückchen Bochum drin auch für die Lokalpatrioten. Und ihr habt auch dann halt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Volkswagen ja weiter zu digitalisieren, die Vernetzung des Autos voranzubringen, um uns mal so ein Gefühl dafür zu geben, was da dieser Job ist, den ihr macht in Bochum. Wie stellt ihr euch das vor? Wie stellt ihr euch auch das Auto der Zukunft vor?
Ja, das Auto der Zukunft wird sehr intelligent sein und es wird den Nutzer, also den Fahrer oder auch die mit dem Fahrzeug unterwegs sind, zu Diensten sein. Es wird das Leben leichter machen. Es wird uns mehr Sicherheit geben im Straßenverkehr und es wird einfach auch gut tun, Auto zu fahren. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber ich möchte das gerne auch an ein paar Beispielen erklären. Zum Beispiel an einem Tag wie heute, wenn ich von Bochum nach Essen fahre und gerne pünktlich sein möchte, dann nutzt mein Fahrzeug heute schon aufgrund der Technologie, die darin verbaut ist, die Verkehrsinformationen und sagt mir, so wie heute, es gibt eine gesperrte Fahrbahn auf der Autobahn. Du bist trotzdem noch auf der schnellsten Route und du kommst voraussichtlich um 11.23 Uhr an. Und das nimmt mir ganz viel Druck. Denn ich weiß, die ganzen Überraschungen, die da auf der Strecke sonst warten würden, wenn ich nicht vernetzt wäre, die kenne ich jetzt schon. Und ich bin pünktlich. So, und das ist etwas, was weitergehen wird. Das heißt, diese Nutzung der Vernetzung, und darüber werden wir heute ja noch viel sprechen, wie das auch das Fahrzeug macht, die Nutzung der Vernetzung, die stellen wir in den Dienst der Fahrerinnen und Fahrer. Und wir sorgen dafür, dass das Erlebnis einfach immer entspannter und immer komfortabler wird, und wir erhöhen natürlich auch die Sicherheit.
Und diese Kompetenz, die ist deshalb in Bochum, weil es da so einen bestimmten Background gibt, ne? Also ja, genau. Stichwort Nokia, Stichwort BlackBerry, also das muss man vielleicht mal erklären, warum ihr in Bochum seid, also weil Leute, die sich mit diesen Themen befassen oder befasst haben, einfach auch hier waren und ihr diese Kompetenz übernommen habt, ne?
Genau. Wie gesagt, es geht um Connectivity. Connectivity heißt Verbindung. Und wir sprechen über das Auto als manchmal auch Smartphone auf Rädern. Und wir haben genau in Bochum diese Technologiekompetenz vorgefunden. Im Jahr 2014 hat Volkswagen das europäische Entwicklungszentrum von BlackBerry übernommen. Das waren damals 200 Ingenieurinnen und Ingenieure, die natürlich genau das Thema Connectivity sehr gut beherrscht haben. Und diese Technologie haben wir mit der Kompetenz in den Volkswagen-Konzern reingeholt. Das war wirklich gut für alle Beteiligten.
Und BlackBerry war da, weil man Nokia in Bochum hatte, auch einer der großen Hersteller in dem Gebiet. Da war Bochum dann auch die Produktions- und Entwicklungsstätte für Mobiltelefone. Dann das Drama um die Nokia-Schließung im Jahr 2008. Da sind viele Tränen in Bochum geflossen. Dann war man super happy, auch dass BlackBerry damals als wirklich so der führende Business-Mobilfunkhersteller dann ja auch das übernommen hat. Und ja, und vor 10 Jahren habt ihr dann wiederum von BlackBerry diese Kompetenz übernehmen können und ja doch deutlich ausgebaut. Ne? Also vor 10 Jahren, 2014, ging es dann bei euch los, ne? Und mit 200 von BlackBerry, und jetzt seid ihr schon mehr als 1000 Leute. Ne?
Ja, genau. Wir sind jetzt über 1000 Menschen bei uns in der Firma. Die Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen Nationen. Wir sind mit 52 Nationen auch echt bunt als Team. Es wird Englisch gesprochen, wann immer das nötig ist. Es wird genauso auch Deutsch gesprochen. Und das, worauf es ankommt, ist, dass dieser Anspruch, dass wir die Mobilität von morgen mit der Technologie, die wir da reinbringen, mitgestalten, das ist das, was die Leute bei uns antreibt. Und es ist ein hohes Maß an Kreativität. Wir ziehen ja gerade in unser neues Gebäude ein. Das dauert jetzt die ersten 3 Monate in diesem Jahr. Das führt dazu, dass Leute sich begegnen, die sich auch schon eine ganze Zeit lang nicht gesehen haben. Und was ich merke, ist, dass die Menschen halt gerne zusammenkommen, dass sie sich vor allen Dingen gerne austauschen und dass sie über ihre Ideen in der Technologie, die für uns so wichtig ist, sprechen. Und das ist extrem wertvoll, dass wir in Bochum so einen tollen Standort haben.
Das neue Gebäude, das hat ja auch nochmal so eine Art emotionale Komponente, weil das auf der ehemaligen Opel-Fläche ist, also wo man dann quasi auch nochmal von der Historie her diese Autokompetenz hat oder man muss natürlich auch sagen, hatte, ist einfach auch ein riesiger Neudeutsch-Transformation. Man sieht, manches ist gegangen, aber anderes ist geblieben. Also es gibt da so Handlungsstränge, die einfach bleiben. Ne?
Ja, genau. Vielleicht, wenn wir da kurz drüber sprechen. Ulf, wir sind ja nicht auf dieses Gelände gegangen, weil es das Opel-Gelände war, sondern wir haben überlegt, wir wachsen immer weiter, wir brauchen Flächen, die zu uns passen, auch zu unserer Arbeitsweise passen. Wir haben uns angeschaut, was können wir an Flächen auf dem Unicampus der Ruhr-Universität Bochum, wo wir ursprünglich waren, realisieren. Das war einigermaßen eingeschränkt. Dann hatten wir zwischenzeitlich 3 Standorte in Bochum über die Stadt verteilt. Und genau an der Stelle haben wir geschaut, wenn wir das wieder zusammenholen wollen, damit die Leute miteinander arbeiten und zusammen sprechen, wo ist da der ideale Platz? Und uns war wichtig, dass wir diesen Campus-Charakter, den wir von der Ruhr-Universität kennen, dass wir den wiedererleben. Und dann war, weil klar war, auf der Ruhr-Universität, auf dem Campus funktioniert es nicht. Wo gehen wir also anders hin? Und dann kam das Innovationszentrum Mark 517, ein Campus als Idee, damals noch vorgestellt, uns über den Weg und wir haben uns das genau angeschaut. Wir haben viele Standorte verglichen und haben gesagt, okay, genau dort finden wir das. Wir wollen in Nachbarschaft sein mit Unternehmen, die auch wissenschaftlich arbeiten. Wir wollen nicht zu weit weg sein von der Ruhr-Universität. Das ist einigermaßen dicht dran. Und wir mögen, dass das so eine Fläche ist, auf der Unternehmen auch gemeinsam arbeiten und man sich auch austauscht. Und vielleicht auch eine Sache, die ganz spannend ist. Üblicherweise ist die Vorschrift im Volkswagen-Konzern für so einen Unternehmensstandort, wie wir ihn haben, mit den Prototypen-Anforderungen, die wir auch haben. Wir entwickeln ja Fahrzeuge, die erst in einigen Jahren auf den Markt kommen, dass man einen Zaun drumherum baut. Und genau das passte aber nicht zu diesem Anspruch, den wir hatten. Lasst uns auf einen Campus gehen, lasst uns offen sein, lasst uns in den Austausch gehen. Und wir haben also mit guten Sicherheitsmechanismen, über die ich natürlich jetzt nicht im Detail sprechen kann, und auch in Abstimmung mit den Sicherheitsverantwortlichen im Volkswagen-Konzern, das wirklich hinbekommen, dass unser Gebäude ohne Zaun auf diesem Campus steht und wir sozusagen ein Teil der Gemeinschaft sind. Und das ist das, was uns wirklich auch glücklich macht.
Ihr müsst nur die Prototypen, die man nicht sehen darf, die muss man so rein und raus bekommen, dass da keiner irgendwie Fotos macht, ne?
Das schaffen wir auch. Aber auch das ist etwas, was wir halt gemeinsam entwickelt haben mit den Experten im Volkswagen-Konzern, die dann natürlich Erfahrung haben. Das, was uns sicherlich auch hilft, ist, dass wir hier im Ruhrgebiet und auch ganz besonders in Bochum die Mentalität haben, okay, wir verstehen, was wir erreichen wollen. Lasst uns mal schauen, welchen Weg wir dahin finden.
Ihr seid ja auch in einem Umfeld von Instituten und auch Arbeitgebern, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Da geht es ja in Bochum ganz oft auch um IT-Sicherheit. Ne? Man denkt so ans Horst-Görz-Institut und Max-Planck-Institut, die ja alle diese Themen haben. Auch an der Ruhr-Uni passiert ja ganz viel. Oder Unternehmen wie G-Data hatten wir auch schon mal den Chef hier. Ein sehr spannendes Bochumer IT-Sicherheitsunternehmen. Den Link zu G-Data findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Freut mich, wenn ihr da nochmal reinhört. Man wird ja auch denken, VW, was haben die hier in Bochum zu suchen? Ne? Also eine große VW-Tochter erwartet man gar nicht in Bochum. Habt ihr mal überlegt, auch nach Wolfsburg zu ziehen?
In der Tat. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir aus Wolfsburg heraus mit so einer wichtigen Thematik wie Digitalisierung des Fahrzeugs, Connectivity für das Fahrzeug, dann so weit weg sind eigentlich von der Firmenzentrale, insbesondere auch vor 10 Jahren. Und da gab es schon auch die Überlegung, nochmal zu schauen, wo passt das denn besser hin? Und wo hat vielleicht auch der Konzern schon Gebäude, die wir einfach mitnutzen können? Diese Überlegung haben wir ganz intensiv geführt und sind ganz bewusst auch zu der Entscheidung gekommen, und hinter der stehe ich auch zu 100%, dass Bochum genau der richtige Standort ist für Volkswagen Infotainment. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass die 200 Menschen, die wir übernommen haben, natürlich hier verwurzelt sind mit ihren Familien. Das sind Menschen, die hier schon viele Jahre auch zusammengearbeitet haben. Das alles umzusiedeln, mit allen Menschen umzusiedeln, die dann mit ihren Familien auch mitkommen, das ist ein Anspruch, der sich nicht so richtig vereinbaren lässt eigentlich mit der Zugewandtheit, den wir als Firma gegenüber unseren Mitarbeitern haben wollen. Die Mitarbeiter, unser Team, das ist der wichtigste Wert, den wir in der Firma haben, denn da steckt die Kompetenz, da steckt die Kreativität, da entsteht das, was wir morgen in den Fahrzeugen brauchen. Und so haben wir uns entschieden, hier zu bleiben. Der zweite Grund, und das hat sich dann in den Folgejahren immer wieder bestätigt, wir haben hier eine ganz hervorragende Voraussetzung für genau die Wissenstätigkeiten und auch die Mitarbeiter, die wir dann noch neu eingestellt haben. 800 Menschen in den letzten 10 Jahren einzustellen. Wir suchen natürlich immer wirklich die Besten. Die haben wir hier gefunden.
Ist das auch wirklich ein Ring um Fachkräfte, um Leute, die sonst vielleicht zu Microsoft, Google oder ähnlichen großen Namen gehen würden?
Ja, ganz genau. Also jeder, der bei uns arbeitet, könnte genauso gut bei Microsoft oder Google arbeiten. Es ist nur das, was wir anbieten, ist etwas ganz Spezielles. Und zwar ist es, ich gehe gleich nochmal auf die Volkswagen AG ein und den Kontext, in dem wir arbeiten, aber ich fange einmal vorne an. Das, was wir entwickeln, ist ja die Mobilität von morgen, und damit gestalten wir auch die Welt von morgen. Das wird sich verändern. Die Fahrzeuge werden sich verändern. Die spielen weltweit aber auch so eine große Rolle in unserem gesellschaftlichen Leben, dass das eine ganz spannende Tätigkeit ist, wenn man sich das mal überlegt. Und jemand, der bei uns, bei Volkswagen Infotainment anfängt, wird Teil eines sehr großen Konzerns, der weltweit in über 150 Märkten Fahrzeuge anbietet. Und das macht es natürlich ganz besonders spannend. Wenn man sich das auch mal überlegt, Connectivity, unsere Online-Connectivity-Unit, ist seit 2018 in den allermeisten Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns verbaut. Das bedeutet, wenn ich heute irgendwo auf der Welt unterwegs bin und ich sehe einen Volkswagen, der halt in den letzten 5 Jahren gebaut wurde, dann fährt darin ein Stück Technologie aus Bochum.
Und diese Connectivity Unit, vielleicht können wir das noch ein bisschen genauer erklären, was die macht. Also die verbindet das Auto mit der Außenwelt, sage ich ja, jetzt mal. Genau. Ne? Oder sendet ein Signal, hier ist das Auto, aber darüber wird telefoniert, darüber werden Dienste abgerufen. Mhm. Vielleicht kannst du das mal noch ein bisschen erklären, was die Einheit macht.
Gerne. Also das Wichtigste ist erstmal Konnektivität herzustellen. Wofür brauche ich die denn? Ja, das Fahrzeug ist eigentlich immer online. Und ich kann zum einen halt ganz normal telefonieren, die Freisprecheinrichtung, die haben wir schon seit vielen Jahren im Fahrzeug, aber es ist heute auch noch viel mehr. Was ich vorhin erwähnt habe, dieses Beispiel, ich fahre von Bochum nach Essen und das Fahrzeug weiß vorher schon, wo ist der Stau, wo ist gegebenenfalls eine Spur gesperrt und gibt mir den Hinweis, auch Alternativrouten. Das funktioniert heute sehr präzise, weil wir auf Echtzeitdaten zurückgreifen können durch diese Online-Verbindung. Das Zweite, was wir jetzt, wenn wir in die Zukunft schauen, erleben werden, ist, dass das Fahrzeug auch mit anderen Fahrzeugen kommuniziert und mit der Infrastruktur kommuniziert. Das bedeutet Sicherheitshinweise, wie Achtung, da ist gerade ein Unfall passiert, das bekomme ich mit, bevor ich das sehen kann. Und das erhöht meine persönliche Sicherheit im Fahrzeug, aber auch die aller anderen Verkehrsteilnehmer. Wenn wir weiterdenken, Fahrzeuge sind dann wie so ein Schwarm unterwegs, ja, und zum Beispiel können Sie im Vorbeifahren erkennen, wo Parklücken sind. Wenn ich jetzt also irgendwo hinfahre, wo ich einen Parkplatz suche, dann weiß mein Fahrzeug sehr schnell, wo ist denn der nächste freie Parkplatz, weil ein anderes Fahrzeug das vorher gerade festgestellt hat. Oder auch in Parkhäusern beispielsweise der Bezahlprozess. Ja, ich kann im Parkhaus parken, wieder rausfahren und muss nicht am Kassenautomaten erst aussteigen, sondern es funktioniert alles automatisiert, wenn ich das möchte. Und es spart dann Zeit für mich.
Und ein Punkt beim Thema Sicherheit ist auch, dass wenn ein Unfall passiert, eure Einheit dann den Notruf aussendet. Ne?
Genau, das machen wir ja von Anfang an, seit 2018. Das ist der E-Call. Und im Falle eines Unfalls wird passieren zwei Dinge. Zum einen wird ein Datenpaket an die nächstgelegene Rettungsleitstelle gesendet, also die Feuerwehr. Und zum anderen wird eine Sprechverbindung zum Disponenten in der Leitstelle aufgebaut. Und dann passieren zwei Dinge. Die Daten können ausgewertet werden. Da wird also festgestellt, welche Position hat das Fahrzeug gerade, was auch wichtig ist auf Autobahnen, in welcher Fahrtrichtung war das Fahrzeug unterwegs zum Zeitpunkt des Unfalls. Denn es geht darum, Rettungsmittel ganz schnell zum Unfallort zu schicken. Und da ist es natürlich beispielsweise auf Autobahnen ganz wichtig, dass man auf der richtigen Seite die Rettungsmittel einweist. Und die Sprechverbindung hilft natürlich, dass der Disponent in der Leitstelle mit dem Fahrer im Fahrzeug Kontakt aufnehmen kann. Was wir auch feststellen, die Leitstellen haben sich so aufgestellt, dass sie die Rettungsmittel auch schon losschicken, bevor überhaupt die Sprechverbindung hergestellt ist. Und manchmal kommt es vielleicht auch gar nicht zu einer Sprechverbindung. Es gibt zum einen Beispiel, von dem mir berichtet wurde, da war ein Kind im Fahrzeug eingeschlossen, aus Versehen, das hat gespielt, ist im Auto drin gewesen, kam nicht wieder raus und hat diesen Notrufknopf gedrückt, hat aber nicht weiter reagiert. Die Feuerwehr, die ankam, konnte das Kind natürlich dann aus dem Fahrzeug befreien. Und das zeigt, wie gut diese Technologie funktioniert. Also nicht nur im schlimmen Fall eines Unfalls, sondern auch in allen anderen Fällen. Und wir können vielleicht nochmal ein Beispiel nehmen. Das ist eine Technik, die es heute schon gibt. Wenn ich unterwegs beispielsweise mich verfahren habe, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das für mich geplant habe, oder auch wenn ich selbst merke, es geht mir nicht gut, dann kann ich einen sogenannten Roadside Assistance Call starten. Dafür gibt es auch einen Knopf. Wenn ich den drücke, werde ich mit einem Callcenter von Volkswagen verbunden. Die sehen auch, wo ich mit meinem Fahrzeug gerade bin, können mich von dort aus navigieren, können mir Hilfe dorthin senden, wo ich sie brauche. Also das ist wie so ein Concierge, der eigentlich dann in jeder Situation eine Idee hat, wie er mir helfen kann.
Und euer Bauteil muss ja auch funktionieren, wenn es einen Totalschaden gibt und irgendwie kaum noch was übrig ist vom Auto, ne? Aber geht das dann noch oder gibt es auch Grenzen?
Das mussten wir natürlich auch testen und sicherstellen, dass das funktioniert, denn das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die das Bauteil hat. Deswegen ist in der Online Connectivity Unit eine eigene Batterie verbaut. Die wird immer geladen und die Online-Connectivity-Unit hat eine eigene Antenne. Das heißt, selbst wenn sie mit der Fahrzeugantenne nicht verbunden ist oder die Fahrzeugantenne beschädigt ist, dann kann der Notruf abgesendet werden. Im Prinzip kann das diese Box auch, wenn sie ganz alleine irgendwo rumliegt. Und tatsächlich ist das auch am Anfang passiert, als wir das entwickelt haben. Das ist für uns der Hurra-Moment, wenn das Gerät anfängt zu sprechen. Und wenn man das dann nicht ausreichend absichert, dann gelangt so ein Notruf halt auch mal zur nächstgelegenen Rettungsleitstelle. So haben wir die Feuerwehr Bochum auch sehr schnell kennengelernt in 2015 und konnten das aber aufklären. Und das muss man auch sagen, auch das spricht wieder für Bochum, das spricht für das Ruhrgebiet. Es werden immer die Chancen begriffen. Das heißt, die Feuerwehr Bochum, die dann im Prinzip zu diesem nicht echten Notruf zu uns gekommen ist, konnte sich mit der Technik bereits auseinandersetzen. Wir haben daraus gelernt, sie haben daraus gelernt und so gehen wir mit solchen Situationen um. Ich glaube, das zeichnet uns hier aus.
Und die Autos, in denen das Bauteil steckt, die fahren ja in allen möglichen Ländern rum. Ne? Der Markt des Volkswagen-Konzerns ist ja irrsinnig groß und ich vermute auch mal, dass die Mobilfunknetze auch sehr unterschiedlich sind. Ist das auch noch ja eine große Baustelle, die ihr habt? Etwas, was in Deutschland funktioniert und vielleicht nicht in Nordmazedonien funktioniert?
Es soll sich jetzt bitte überhaupt nicht überheblich anhören. Das ist für uns keine Baustelle, weil das natürlich genau die Kompetenz ist, die seit vielen Jahren in diesem Team vorhanden ist. Und wir können bei uns in Bochum jedes Mobilfunknetz, das es auf der Welt gibt, simulieren. Wir können das in Echtzeit testen, dass unsere Geräte mit diesen Mobilfunknetzen kompatibel sind. Das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung für die Zertifizierung. Das Bauteil, das wir entwickeln, das hat eine Zertifizierung, mit der es dann zugelassen wird, in diesen Mobilfunknetzen auch unterwegs zu sein. Und das ist vielleicht auch das, was die Leute besonders reizt, die bei uns arbeiten, dass sie im Prinzip sich auf diese unterschiedlichen Gegebenheiten einstellen müssen und knifflige Fragestellungen lösen müssen. Denn dieses Bauteil, das hast du eigentlich eben ganz schön gesagt, das ist etwas, was halt auf der ganzen Welt an in unterschiedlichen Netzwerken mit einer gleichen Funktionalität funktionieren muss. Und das macht es besonders spannend.
Also ihr kommt für VW immer ins Spiel, wenn diese Mobilfunkkompetenz benötigt wird. Ne? Also ihr seid sozusagen der Smartphone-Aspekt im VW-Auto.
Ja, ich glaube, das ist der richtige Ausgangspunkt. Tatsächlich hat sich das heute weiterentwickelt. Es ist nicht mehr nur Mobilfunk, sondern es ist Connectivity ganz allgemein. Jede Art, auf der das Fahrzeug kommuniziert, innerhalb des Fahrzeugs oder auch nach draußen mit der Umwelt. Diese Verbindung, die stellen wir sicher.
Vielleicht kannst du noch mal so einen Ausblick geben, was die künftigen Themen sind. Also man redet ja von Autos auch als Stromspeicher, man spricht über das autonome Fahren. Sind das jetzt alles nur so fixe Ideen oder wie nah sind wir so bei diesen Perspektiven, sage ich mal?
Ich glaube, wir sind da sehr nah dran schon, denn der Bedarf ist einfach da. Ich nehme mal dein Beispiel Batterie. Da, wo elektrische Fahrzeuge an einer Stromversorgung im Haushalt angebunden sind, die vielleicht auch zurückgreifen kann oder die gespeist wird von eigenen Solarzellen. Da macht es natürlich Sinn, den Strom dann, wenn er kommt und im eigenen Haushalt nicht verbraucht wird, auch im Auto zu speichern. Wenn ich keine eigenen Solarzellen habe, dann macht es aber vielleicht schon Sinn, wenn das Fahrzeug gerade angeschlossen ist an der Ladeinfrastruktur und es fällt mehr Strom an aus regenerativen Energien, als er gerade abgenommen wird, dass mein Auto mitmacht und diesen Strom mitspeichert, sozusagen als Pufferspeicher. Und wenn wir das uns jetzt vorstellen in der Größenordnung, in der eine Volkswagen AG Fahrzeuge weltweit unterwegs hat, dann ist das eine echt große Kapazität und die nutzen zu können, bietet ein großes Potenzial. Und was da entscheidend ist, ist, dass die Kommunikation, die dafür nötig ist, zwischen Fahrzeug, Ladeinfrastruktur, das auszuhandeln, auch vielleicht ein Abrechnungsmodell, das dahinter steckt, das erfordert die Connectivity, die wir entwickeln. Wir sind also Schlüsseltechnologie für solche Lösungen.
Und das autonome Fahren, also das Auto, was mich dann fährt, ohne dass ich groß was dazu tun muss, es wird schon viel und lange darüber gesprochen, aber auf den Straßen hier sieht man sie natürlich noch nicht. Wie weit ist das noch weg nach deiner Einschätzung?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also was meine persönliche Erfahrung ist, dass Fahrzeuge heute schon ganz viel können. Das heißt, ein Fahrzeug heute kann mir helfen, auf der Mitte der Spur zu bleiben. Autos haben heute schon sehr viel technologische Möglichkeiten. Ich mache ein Beispiel, Marke Volkswagen, PKW. Wenn ich als Fahrer das Lenkrad in einem neuen Fahrzeug nicht richtig bediene, dann stellt das Fahrzeug das fest und gibt mir erstmal den Hinweis, Achtung, bitte Lenkrad festhalten, Kontrolle übernehmen. Wenn ich darauf nicht reagiere, dann wird das Fahrzeug versuchen, mich aufzuwecken, indem es beispielsweise Stotterbremsen macht. Mit Rücksicht, und zwar sind ja Sensoren verbaut, auch mit Rücksicht darauf, dass niemand dann auffährt in dem Moment. Aber es geht darum, den Fahrer, der vielleicht gerade eingeschlafen ist, aufzuwecken, Sicherheit herzustellen. Wenn ich darauf immer noch nicht reagieren würde als Fahrer, dann wird dieses Fahrzeug kontrolliert rechts am Straßenrand anhalten, Warnblinker setzen und den automatischen Notruf, den wir programmiert haben, absetzen. Das heißt, das ist eine sehr sinnvolle Hilfestellung, die schon auf Technologie zurückgreift, die das Auto da in die Lage versetzt, eigene Fahrmanöver zu machen. Wir sind also technologisch schon sehr weit. Und darauf können wir aufbauen. Wir werden also in Zukunft viel mehr Fahrzeuge im Straßenverkehr sehen, die solche autonomen Fahrfunktionen, teilautonome Fahrfunktionen haben. Das ist auch der klare Anspruch von Volkswagen. Das ist aus meiner Sicht genau auch der Use Case, den wir zuerst erwarten können, dass beispielsweise auf der Autobahn, vielleicht auf Teilstrecken autonome Fahrfunktionen dann die Fahrt übernehmen können. Das liegt auch daran, dass so eine Autobahn halt gut berechenbar ist.
Seid ihr auch die Einheit, die sicherstellen muss, dass ein Auto nicht gehackt werden kann, weil sozusagen da ihr genau bei dieser Verbindung aktiv seid?
Ja, die Verbindung ist unsere und deswegen haben wir die Verantwortung dafür, die auch sicherzustellen. Und ich kann sagen, wir haben dafür wirklich hochkarätige Spezialisten bei uns im Haus. Wichtig ist, man darf niemals denken, ein System, was einmal fertig ist, wo wir alle Sicherheitsmechanismen reingebracht haben, ist jetzt auch sicher, sondern wir müssen es immer wieder auch selbst in Frage stellen, wir müssen das immer wieder überprüfen und weiterentwickeln, denn die Technologie entwickelt sich weiter, die Angriffsmechanismen entwickeln sich weiter und wir müssen dafür sorgen, dass die nicht durchkommen bei uns.
Mhm. Dafür muss man auch immer wieder Updates machen dann bei den Autos, also wird das dann vielleicht auch noch mehr Standard für Autofahrer, dass die ihr Auto updaten müssen?
Wir merken, dass Autofahrer das sogar gerne wollen. Ja, denn das kennen wir heute, das ist selbstverständlich bei unserem Mobiltelefon, freue ich mich zum Teil schon auf das nächste Update, weil damit sind wieder neue Funktionen verbunden. Eine bessere Leistungsfähigkeit, Stabilität, Sicherheit. Und Fahrzeuge haben ja jetzt die Chance, dadurch, dass wir viel Software im Auto haben, auch über diese Software Funktionen zu verbessern, Sicherheit zu verbessern. Und dementsprechend ist das etwas, was heute schon passiert, dass es Updates gibt im Fahrzeug und was es in Zukunft vielleicht auch noch mehr geben wird.
Gibt uns noch ein Gefühl für die Unternehmenskultur bei euch? Ein bisschen was hast du schon gesagt, vielleicht Leuten, die öfter unseren Podcast hören, ist aufgefallen, dass wir uns duzen. Nicht immer machen wir das bei Gästen, so ist kein Standard bei uns. Wir haben mal irgendwann über das Unternehmens-Du gesprochen, haben festgestellt, es gibt Unternehmens-Du bei Volkswagen Infotainment, bei der Funke-Gruppe auch. Dann haben wir gesagt, da kommen dann Connectivity in diesem Bereich auch und wir duzen uns jetzt einfach. Sagt das auch schon ein bisschen was darüber aus, wie die Zusammenarbeit bei euch ist? Mal nicht, ich sag jetzt mal Konzern-Style, sondern vielleicht ein bisschen mehr Startup-Kultur.
Ja, ich glaube, das bringt es genau auf den Punkt. Wir sind das coolste Startup im Volkswagen-Konzern und wir bleiben auch Startup, egal wie groß wir sind, was unsere Kultur und unser Mindset angeht. Was meine ich damit? Dass du, das ist so das, was man eigentlich zuerst mitkriegt, wenn man zu uns kommt. Wenn wir Bewerbungsgespräche führen, auch unsere Stellenanzeigen, die sind alle schon im Du formuliert und wir bieten das jedem Bewerber auch an, dass wir wollen uns ja kennenlernen und zwar so, wie wir sind. Dass wir uns halt auch schon im Bewerbungsgespräch duzen. Ich kenne noch gar keinen Fall, wo ein Bewerber das mal nicht angenommen hat, sondern eigentlich finden die das auch alle.
Die wollen ja auch bei euch anfangen, ne?
Die finden das auch alle ganz angenehm, ja, und sie wollen natürlich auch bei uns anfangen. Das macht aber auch vieles mit den Menschen, wenn du von Anfang an sagst, wir gehören hier zusammen. Dass du rückst automatisch dichter zusammen, wenn du dich duzen darfst. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich nicht gegenseitig respektiert oder dass man nicht diszipliniert miteinander umgeht, sondern es geht darum, dass wir ein Team sind, das weiß, ich kann mich auf den anderen verlassen. Wir sind starke Schultern, die sich gegenseitig stützen. Wir sind kreative Köpfe, die sich gegenseitig auch herausfordern. Wir wollen die beste Lösung gemeinsam finden und das funktioniert mit dem Du super gut. Dazu kommt natürlich auch durch die Internationalität in unseren Teams, es wird einfach auch viel Englisch gesprochen und da gibt es das Du und Sie nicht. Das heißt, dieser Transfer, ja, wenn ich von Deutsch zu Englisch switche, dann ist es viel einfacher beim Du zu bleiben. Interessant ist, dass wir diese kulturellen Schlüsselpunkte, die haben wir mal ganz am Anfang für uns alle erfasst und auch, wir haben sie aufgeschrieben, weil uns auch wichtig ist, dass jeder, der in unser Unternehmen kommt, weiß, wofür wir stehen. Welche Werte machen uns aus? Das Du haben wir lange diskutiert. Schreiben wir das auf? Schreiben wir es nicht auf? Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich ist das der eine Aspekt, den schreiben wir nicht auf, weil wir niemanden dazu zwingen wollen. Jeder kann sich frei dafür entscheiden. Was ganz spannend ist, das ist ja jetzt schon 10 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Ich merke, dass sich heute viele Unternehmen so aufstellen, dass sie sagen, na, das ist so. Das Thema Team, die Zusammenarbeit, das funktioniert einfach besser, wenn man sich duzt. Und ich glaube, dass wir da schon sehr zukunftsweisend unterwegs waren vor 10 Jahren.
Wie ist das, was das Thema Anwesenheit betrifft? Ihr habt im Grunde ja, glaube ich, weniger feste Arbeitsplätze als Beschäftigte. Das heißt, ihr geht im Grunde schon davon aus, dass nicht alle auch immer da in der Zentrale vor Ort sind, sondern wie flexibel kann man bei euch arbeiten?
Sehr flexibel. Es gibt keine Kernarbeitszeit, das heißt, wir richten uns mit unseren Arbeitszeiten danach, wann die Projekte die größte Anwesenheit eigentlich brauchen. Das Produkt, das Projekt, für das wir arbeiten, das steht im Mittelpunkt und jeder stellt sich darauf ein. Ich nehme noch ein weiteres Beispiel, Urlaubsplanung. Ja, es gibt keinen vorgeschriebenen Urlaubskorridor, in dem dann möglichst alle ihren Urlaub möglichst groß entnehmen sollen, damit dann im Rest des Jahres möglichst viele da sind, sondern jeder kann das eigentlich frei entscheiden, wann er seinen Urlaub disponiert. Und das machen die Beschäftigten bei uns im Unternehmen in Abhängigkeit von den Anforderungen im Projekt. Und es gab noch nie ein Problem. Ich glaube, es hat auch viel mit Vertrauen zu tun. und solche Dinge einfach auch ausprobieren zu können und zu schauen, dass es dann funktioniert. Und ich gehe nochmal auf das Thema mobile Arbeit ein. Diejenigen bei uns, die sagen, ich brauche keinen eigenen festen Schreibtisch für mich, sondern ich, wenn ich reinkomme, dann nehme ich einen der Schreibtische in dem Schwarm der Schreibtische. Wir organisieren das mit einem System. Das geht also ganz einfach. Ich finde, morgens, bevor ich losfahre, weiß ich, welchen Schreibtisch ich dann haben kann. Wer da mitmacht, der kriegt auch von uns einen Schreibtisch für zu Hause gestellt. Inklusive Bildschirmen und Dockingstationen, so dass wir halt sicherstellen können, dass jemand, der dann auch zu Hause arbeitet, dort nach gleichen Standards arbeiten kann, wie wir das bei uns in der Firma sicherstellen. Und das führt dazu, dass wirklich auch viele das nutzen. Jetzt ist die Frage, nach Corona, wie geht es dann eigentlich weiter, dass Leute wieder zusammenkommen, sich treffen, in diesen Austausch gehen, über den ich vorhin gesprochen habe, um gemeinsam kreativ zu werden und die beste Lösung zu finden. Dafür bieten wir mit unserem Neubau wirklich ganz viele Anreize. Und das, einer der Anreize ist, dass wir neben den 800 eingerichteten Arbeitsplätzen, die wir haben, nochmal genauso viele Plätze haben in Besprechungsräumen. Wir haben über 140 Besprechungsräume, wo sich Leute treffen können. Wir haben ein Workcafé, wo du jederzeit reingehen kannst und dich einfach locker, ohne vorher einen Termin einzustellen, zusammensetzen kannst und Dinge gemeinsam besprechen kannst. Das ist das, worum es mit diesem Gebäude geht, dass wir auf den 20.000 Quadratmetern wollen, dass die Menschen sich begegnen. Wer dann Stillarbeit machen muss oder einfach auch mal in Ruhe etwas durchtesten möchte, der kann das auch von zu Hause machen. Und da vielleicht noch ein Highlight, das mich auch einfach sehr gefreut hat. So Stillarbeit in Dokumenten oder auch als Programmierer, das kann ich natürlich gut zu Hause am Laptop machen. Wenn ich Dinge testen möchte, ich habe etwas programmiert und möchte wissen, wie funktioniert das jetzt im Auto? Das ist nicht ganz so einfach, das zu Hause zu machen. Dafür gibt es bei uns Testeinrichtungen. Wir nennen das immer Testwürfel. Das kann man sich vorstellen. Also du brauchst ungefähr so einen Quadratmeter Schreibtisch. Da steht dann so ein Versuchsaufbau drauf mit ganz vielen Kabeln und vielen Teilen, die man nicht mit nach Hause nehmen kann. Um dann doch von zu Hause testen zu können, haben sich unsere Ingenieurinnen und Ingenieure etwas einfallen lassen. Und zwar eine Technik, mit der sie mit einer Kamera diese Funktionen, die Sie dann bedienen wollen, auf dem Touch-Display vom Fahrzeug beobachten und Sie können im Prinzip von zu Hause sich auf diesen Testwürfel mit dem Bildschirm einwählen. Sie können von zu Hause mit dem Finger auf den Touch-Bildschirm drücken und Sie können zu Hause dann sehen, was passiert als nächstes und damit Ihre programmierten Funktionen durchtesten. Und das ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, wie Ingenieure mit Aufgabenstellungen oder Problemstellungen im normalen Leben umgehen, Problem erkannt, Lösung entdeckt.
Das ist ein gutes Schlusswort. Die beste Funktion wäre wahrscheinlich auch sozusagen den Knopf, wo ich direkt den Podcast dann abrufen kann. Den Podcast kann man zumindest auch überall mitnehmen. Und ich sag herzlichen Dank, Tobias. Schön, dass du da warst und so viele Einblicke in euer Geschäft gegeben hast. Ich bin gespannt darauf, wann das erste Mal ist, wenn du hier mit dem selbstfahrenden Fahrzeug in die Tiefgarage reinkommst. Auf jeden Fall mit Sicherheit mit einem sehr vernetzten Fahrzeug. Ja. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Abonniert uns bitte bei Spotify und Co., damit ihr keine Folge verpasst. Wir sind neuerdings auch auf YouTube zu finden. Tja, ich hoffe, wir bleiben weiter im Gespräch und ich freue mich darauf zu sehen, wie es bei euch weitergeht.
Vielen Dank, lieber Ulf. Und eins kann ich dir versprechen, wenn ich mit dem selbstfahrenden Auto hierher komme, dann werden wir hier darüber sprechen in deinem Podcast.
Danke.
Podcast der WAZ.